Ja, wir beschäftigen uns ja mit diesem großen Unterkapitel zum Thema über die Verantwortung des Gemeindegliedes, wie es ein Segen sein kann, Frucht bringen kann in der Gemeinde und das große Kapitel über die Männer als Mann die Verantwortung übernehmen, als Mann ein Segen sein für die Gemeinde. Da ist es, ja. Wir haben diese zwei Hauptverse als Überschrift gesetzt. 1. Korinther 16, Vers 13 ist es, glaube ich, jawohl. Und Titus 2, 2, 1. Korinther 16, 13, wacht oder seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Und Titus 2, 2, die alten Männer, gemeint sind die reifen Männer, sollen nüchtern sein, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld oder Standhaftigkeit könnte man das auch übersetzen. Im standhaften Ausharren, gesund sein, fest sein. Wir haben dann diese drei Begriffe gesehen, die oft miteinander stehen. Es kommt mir vor, so wie, vielleicht etwas ein komisches Bild, aber wie eine Siegerehrung. Drei Sieger in der Mitte, das Wichtigste, der Erste, das Oberste, ist die biblische Nüchternheit. Und links davon das Wachsamsein, die Wachsamkeit. Und rechts davon die Besonnenheit. Das gehört ganz eng zusammen. Wir haben einige Stellen dazu angeschaut, gesehen, wie wichtig das die geistliche Nüchternheit ist, im Gegensatz zur Emotionalität, zur falschen Emotionalität, wo man durch die Gefühle geleitet wird. Das übrigens ganz normale, völlig normale, alltägliche Verhalten des natürlichen, sündigen Menschen. Er wird praktisch ausschließlich durch seine Gefühle geleitet. Und wie grundlegend anders, dass die Leitung des gläubigen Mannes sein soll. Er soll biblisch nüchtern sein, wachsam sein, besonnen sein, eine gesunde Gesinnung, heißt das wortwörtlich übersetzt, haben. Und dann der weitere ganz wichtige Punkt, eben das vom Starksein oder Festsein, befestigt sein oder mannhaft sein. So, ich liebe diesen Ausdruck dort im 1. Korinther 16, 13. Seid mannhaft. Ist etwas, fast ein bisschen ein hilfloser Übersetzungsversuch. Es heißt eigentlich einfach, seid Männer. Männer. Und wir sind jetzt auf der Spur herauszufinden, was denn biblisch gesehen echte Männer wirklich sind. Das ist so wichtig, dass wir das begreifen und erkennen, was das heißt. Ich möchte noch einmal die mir ganz wichtige ein oder andere Vers lesen. Ich bin dort auf Seite 29 im Skript unten. Zum Beispiel Kolosser 2, 7. Kolosser 2, 7. Ich setze noch ein Wort, das Seid vordran, weil es ein zusammengesetzter Vers ist. Es heißt dort, seid gewurzelt und auferbaut in ihm. In Christus ist natürlich gemeint. Seid gewurzelt oder verwurzelt und auferbaut in Christus, im Herrn Jesus Christus, und gefestigt im Glauben. Könnt ihr das auch, euch auch so bildlich vorstellen, wie ich mir das vorstelle? Gewurzelt sein, wenn etwas völlig verwurzelt ist in einem Untergrund und aus diesem Untergrund heraus auferbaut ist. Ich sehe da zum Beispiel eine kräftige, große, dicke Eiche, auferbaut in diesem Untergrund, wo die Wurzeln drin sind, und gefestigt im Glauben. Und wisst ihr, durch was das die Festigkeit eines Baumes kommt? Ein Baum in seinen besten Jahren, der kann so fest stehen. Und warum steht er so fest? Natürlich, wegen das Wurzelwerk muss stimmen. Das muss absolut stimmen. Und das Wachstum muss stimmen. Er muss gesund gewachsen sein. Aber dann muss er eben auch noch, trotzdem noch gefestigt sein. Hier steht im Glauben. Und durch was kommt denn unsere Festigkeit im Glauben? Sowohl bei uns wie beim Baum. Grund haben wir erwähnt, also Grund gesagt, also Fundament, oder? Genau, haben wir erwähnt mit der Verwurzelung.
Ja, warum wird das brauchen? Ne?
Ja, das wäre dann das Auferbaut, das gute, gesunde Wachstum, oder? Aber es braucht noch etwas mehr, um gefestigt zu sein. Genau. Gefestigt durch Stürme. Und genau so ist es mit uns. Wir werden gefestigt im Glauben. Nicht, indem wir unter dem Treibhausglasdach stehen. Überhaupt nicht. Dort wird eine Pflanze schwach, säbelnd, so lange Austriebe. Nein, durch Stürme gefestigt. Wollen wir nicht alle gefestigt sein im Glauben? Dann sagen wir auch Ja zu den Stürmen. Und wir alle haben diese Stürme. Das ist ein biblischer Automatismus. Es gibt nicht so viele biblische Automatismen. Aber das ist einer. Wenn jemand ein wahres Kind Gottes ist, dann werden automatisch Schwierigkeiten und Stürme kommen. Unter anderem genau dazu, damit wir gefestigt sind im Glauben. Gleichzeitig bewurzelt in Christus und auferbaut in Christus. Das ist das Bild, das die Bibel entwirft von einem Kind Gottes und ich bin überzeugt, ganz besonders von uns Männern und Brüdern. So sollen wir sein. Darum finde ich das so ein herrlicher Vers. Und er geht ja noch weiter. Seid gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Das ist ein weiterer ganz wichtiger Punkt, wir sollen in diesem Zustand überfließen mit Dankbarkeit unserem Herrn gegenüber. Auch wenn uns nur noch Schwierigkeiten umgeben vielleicht, auch dann, auch wenn eben der Sturm stark ist, der Gegenwind sehr stark ist, aber wir sollen trotzdem überfließen. Ist doch interessant. Es steht nicht, sagt ab und zu auch noch Danke. Nein, Überfließend sollen wir sein mit Danksagung. In den Schwierigkeiten, in den Bedrängnissen und in allen möglichen Lasten überfließend sein mit Danksagung. Lasst uns doch das probieren, lasst uns das ausprobieren. Zu was das führt, wenn wir das sind. Auch jetzt in der Situation, wo wir sind, wo vielleicht vieles dem einen oder anderen fast über den Kopf wächst, sind wir doch dankbar, sagen, danke, Herr Jesus, dass wir in dieser Ausgangslage stehen dürfen, in der wir stehen. Du hast es arrangiert. Es ist dein Werk. Du hast es vorbereitet. Wir danken dir, dass du Frucht wirken willst, dass du uns brauchen willst. Überfließend mit Danksagung. Ja, ich denke, aus Zeitgründen belassen wir es mit diesem Beispiel aus dieser Versgruppe. Wir wollen jetzt noch einmal diese nächste Seite uns vornehmen mit diesen zwei Spalten. Und wir haben ja hier zwei nebeneinander gesetzte Spalten mit Eigenschaften, die könnten nicht unterschiedlicher sein, aber genauso groß ist eben der Unterschied zwischen der natürlich fleischlichen Männlichkeit und der geistlichen, der biblischen Männlichkeit oder ja, Mannhaftigkeit. Sie könnten nicht größer sein, diese Unterschiede. Und ich hoffe, dass wir das ganz praktisch für uns nehmen können. Auch für die Schwestern übrigens. Es gilt ganz vieles, was wir hier erwähnen, gilt genauso für die Schwestern. Aber es ist eben besonders stark oft bei den Männern ausgeprägt. Und ich habe mich gefragt, wie viel davon dieser linken Spalte, wie viel von dieser linken Spalte ist wohl in mir noch vorhanden? In wie viel davon ist noch vorhanden in uns Brüdern? Aber wir dürfen uns auch fragen oder prüfen, wie viel von der rechten Spalte ist vorhanden, ausgeprägt worden in unserem Leben. In dir, in mir. Und wenn wir diese Punkte durchgehen, dann merkt man ja sehr rasch, gerade auf der rechten Seite, da können wir uns eben viele biblische Vorbilder vorstellen, hineindenken, überlegen. Aber eigentlich, was da aufgezählt wird auf der rechten Seite, das ist nichts anderes als das Wesen des Herrn Jesus. Das Wesen des Herrn Jesus. Und niemand von uns kann sagen, dass er da am Ziel ist, vollkommen ist. Das ist unmöglich. Aber wir sollen, die Bibel sagt, wir sollen der Heiligung nachjagen. Weil das ist nichts anderes als der Weg der Heiligung, der da beschrieben wird. Heiligung hat ja verschiedene Aspekte. Heiligung ist einerseits uns geschenkt durch das Gnadengeschenk Jesu Christi. Im Moment, wo ein Mensch von neuem geboren wird, hat er die Heiligung oder auch die Heiligkeit Jesu Christi bekommen. Das sagt 1. Korinther 1,30. Christus ist uns gemacht von Gott zur Heiligung. Da wissen wir, das ist unsere Stellung in Christus. Das ist das, was er uns einfach so schenkt. Aber es gibt die praktische Heiligung. Diejenige nicht in unserer Stellung, sondern in unserem Wandel. Und dort ist gemeint, dass wir der Heiligung nachjagen sollen. Und Heiligung bedeutet biblisch dem, was wir nachjagen sollen, dass wir verwandelt werden in das genaue, das Bild Jesu Christi. Stellen wir uns das vor. In das Wesen Jesu Christi verwandelt werden. Und wir können sicher sein, es ist nicht so, dass es nicht Gottes Plan, dass jemand ein Kind Gottes wird und dann passiert bis an sein Lebensende nichts und im Moment der Verwandlung oder der Auferstehung ist das Wesen Jesu da. Das ist nicht der Plan Gottes. Sein Plan ist, dass vom Moment unserer Bekehrung, unserer Wiedergeburt an, wir in der Heiligung wachsen, der Heiligung nachjagen. Und gemeint ist, uns verwandeln lassen in das Wesen Jesu Christi. Und wie dieses Wesen aussieht, ist in der Bibel sehr genau beschrieben. All diese Vorbilder, die wir da haben, sprechen darüber, wie das Wesen Jesu wirklich ist und wo wir uns orientieren können. Wir können uns an vielen Vorbildern orientieren. Es ist nicht so, dass wir sagen, ja, ich möchte ja gerne verwandelt werden in sein Wesen, aber wir können es detailliert lesen im Wort Gottes. Wir wollen noch einmal kurz diese Punkte durchgehen. Unter der linken Spalte die natürliche, fleischliche Männlichkeit, das ist das, was angeborenerweise in allen Männern vorhanden ist, beim einen mehr das eine, beim anderen mehr das andere ausgeprägt. Und das Fundament von dem Ganzen oder der Grundtonus ist das Beherrschtwerden von den Emotionen. Wir sprechen von den Männern und nicht von den Frauen. Vieles hat damit zu tun, dass die Männer natürlicherweise sich von ihren Emotionen beherrschen und leiten lassen. Und das wiederum heißt schlussendlich von ihrem Ego, von ihrem riesengroßen Ego. Zum Beispiel dort das Selbstbewusst, der erste Punkt, oder gemeint ist eigentlich eingebildet sein, der Stolz. Das ist nicht von ungefähr zu oberst. Das ist oft die größte Festung, ganz allgemein im Leben des natürlichen Menschen, ganz besonders bei den Männern. Der Stolz, das Eingebildetsein. Wir erinnern uns an den Pharisäer, wie er da steht im Tempel und sehr fromm und betet. Stellen wir uns das vor. Herr, danke, dass ich nicht so schlecht bin wie die anderen. Was für eine Einbildung. Was für ein Stolz steht dahinter. Und auf der anderen Seite das pure Gegenteil davon. Ein gedemütigtes Herz zu haben. Klein zu sein. Wie wir das bei Johannes dem Täufer sehen oder bei Paulus dem Kleinen sehen. Gedemütigt zu sein. Es kann niemand geistlich gesinnt, biblisch gesinnt sein, der sich nicht demütigen lässt. Es geht nicht. Man kann nicht wahrhaft geistlich gesinnt sein und man lässt sich nicht demütigen. Das ist unmöglich. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Und das sehen wir auch an sehr vielen biblischen Beispielen. Dazu gehört auch, wenn ich zulasse, dass ich gedemütigt werde oder mich selbst erniedrige, gehört dazu, dass ich dadurch auch lerne, den anderen höher zu achten. Philipper 2, dieses wichtige Kapitel. Jeder achtet den anderen höher als sich selber. Das ist nur möglich, wenn wir zulassen, dass wir gedemütigt werden. Dass wir das als Lebensstil zulassen in unserem Leben. Und das fällt besonders Männern von ihrer natürlichen Veranlagung her äußerst schwer. Das kann nur der Geist Gottes in uns bewirken. Das kann nur das neue Leben in uns bewirken, dass wir das überhaupt wollen und dass wir dem Raum geben, dass wir uns demütigen lassen. Das nächste, rebellisch, hat auch viel damit zu tun mit dem ersten Punkt, mit dem Stolz. das sich auflehnen gegen eine Ordnung, die über einem ist, die sagt, hey, was denkt der eigentlich? Ich bin auch jemand. So wie wir das eben bei Korah und seinen Freunden sehen. Was meint eigentlich der Mose? Er sei der Einzige, der die Stimme Gottes hören könne? Wir seien nicht auch wer? Wir seien nicht auch geistlich? Was meint er eigentlich, wer er sei? Puh, das ist das Herz des Korah. Und wie ganz anders die echte geistliche Gesinnung, die sich unterordnet unter die göttliche Autoritätsordnung, dieses gewaltige Beispiel des David. Saul, sein größter Feind, lag vor seinem Schwert und er hätte ihn ohne großen Preis einfach aus der Welt schaffen können. Er hat sich gehütet, er hat sich diesem Tyrannen untergeordnet. Diesem Tyrannen untergeordnet, weil er wusste, Gott hat ihn eingesetzt. Dann ein nächster Punkt. Natürliche Männlichkeit. Empfindlich. Sehr empfindlich oft. Schnell gekränkt. Es hat auch wieder mit dem Stolz zu tun. Schnell in seinem Stolz gekränkt. Kommen wir nicht fertig mit Aufzählen von biblischen Beispielen, aber das erste ist sicher der Kain. Und im Gegensatz dazu viele Beispiele vom Gegenteil. Das Wesen Jesu. Die Liebe. Er duldet alles. Steht im 1. Korinther 13, Vers 7. Er duldet alles. Er trägt alles. Stellt euch die Gekränktheit von Kain vor. Und da sagt die Bibel, die Liebe erträgt alles. Sie erduldet alles. Dass wir geduldig sein sollen im Ertragen von Bosheiten. Wie wir das im Leben von Josef so schön sehen. Oder wie Paulus das dem Timotheus schreibt im zweiten Brief. Geduldig im Ertragen von Bosheiten. Dann auch aus dieser Empfindlichkeit sofort kommt der Zorn oder der Jähzorn, das Explosive. Ungeduldig hat auch sehr viel mit dem Explosiven zu tun. Auch ein Beispiel des Gutes ist der Saul. Und im Gegensatz dazu, wie der 1. Korinther 13, 4 zum Beispiel, langmütig. Langmütig, also geduldig. Oder sanftmütig. Der Herr Jesus sagt es von sich selber. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Kommt, lernt von mir. Gerade diese zwei Punkte der Empfindlichkeit, zornig, explosiv, ungeduldig, trifft natürlich ebenso gut durchaus auch für Frauen zu. Aber ich denke, dass es ganz besonders eine Eigenschaft ist der natürlichen Männlichkeit. Und dann der nächste Punkt, cool, Coolness. Man meint damit, dass ein Mann ist doch hart, er ist doch brutal. Ja, auch da viele biblische Beispiele, schreckliche Beispiele. Ein Haman zum Beispiel bei der Esther oder Goliath. Coole Typen, hart, brutal. Und das ist ja so interessant, wie beim Mann, beim natürlich fleischlichen Mann, das eng verbunden ist, gleichzeitig mit der Wehleidigkeit. Das geht Hand in Hand. Das kann ich nur bestätigen, auch aus meiner beruflichen Tätigkeit. Das ist ganz erstaunlich manchmal. Coolness bis zum Abwinken und eine unglaubliche Wehleidigkeit. Hier steht irgendwie ein innerer Zusammenhang und damit auch die Leidensscheu. Beim bei der natürlichen Männlichkeit oft eine große Leidensscheu. Wie ganz anders in der rechten Spalte. Was haben wir für viele Beispiele für echt mutige Männer? Wirklich mutige Männer. Nicht nur in der Bibel, auch in der Kirchengeschichte. Was für mutige Männer. Damals dort in Zürich unter Zwingli. Was für mutige Brüder. Und viele, viele andere Beispiele. David, Nehemia, Daniel, seine drei Freunde, Stephanus. Leidensbereit. Ist ja interessant, wie viele Stellen davon sprechen, dass wir durchaus leidensbereit sein sollen. Und auch das eben, ich stelle das so scharf gegeneinander, damit wir verstehen, das ist überhaupt nicht in der natürlichen Männlichkeit verankert. Das ist etwas, was aus dem Geist Gottes kommt, die Leidensbereitschaft. Der Römerbrief spricht davon, dass wir Miterben sein werden, wenn wir auch mit ihm leiden. Oder wie Timotheus aufgefordert wird von Paulus, leide mit, streite mit für das Evangelium, leide mit uns. Das ist eine Aufforderung an uns Brüder, dass wir bereit werden, auch Leiden zu tragen, um das Evangelium willen. Oder diese natürliche Männlichkeit, die unberührt ist oft vom Leiden des Nächsten. Ein Beispiel des barmherzigen Samariters. Unberührt. Es hat irgendwie auch etwas mit Coolness, hat man das Gefühl, beim Mann zu tun. Ich bin so hart und so cool, da kann jemand von mir aus zugrunde gehen. Was für eine verdrehte Haltung. Und wie ganz anders wieder das Leben aus dem Geist Gottes, das Jesusleben, hingebend, hingebend. Römer 12,1. Daher, geliebte Brüder, anbetracht der Barmherzigkeit Gottes, ermahne ich euch, dass ihr eure Leiber darbringt. Hingebt als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das sei euer Fokus. Das sei eure Leidenschaft, könnten wir auch sagen. Eure Leiber als lebendiges Opfer darzubringen. Hingebend. Und das passiert in erster Linie, wenn ein Mann verheiratet ist, an seine Frau. Das sagt uns Epheser 5, das Kapitel Epheser 5, zum Beispiel Vers 25. Hingebend für seine Frau, gleich wie Christus sich der Gemeinde für die Gemeinde hingegeben hat. Das ist der Level, den die Bibel an die Männer setzt in Bezug auf Hingabe. Oder auch 1. Johannes 3, 16, dass wir das Leben hingeben sollen für die Geschwister. Dann können wir oft beobachten, bei der weltlichen Männlichkeit, der weltliche Mann, er sorgt in erster Linie für sich selber. Für sich selber. Lot ist ein trauriges Beispiel dafür. Er hat in erster Linie an sich gedacht. Wie ganz anders hat doch Abraham gehandelt, als er ihn wählen ließ. Und er hat in erster Linie an sich gedacht. Puh, ich nehme da, wow, wenn ich das sehe. Abraham ist auch noch etwas bescheuert, dass er mich auslesen lässt. Aber er hat sich schwer getäuscht über den Wert des Landes, dieser Lot. Schwer getäuscht. Und so können auch wir uns schnell einmal täuschen, wenn wir denken, Wir tun uns etwas Gutes, wenn wir in erster Linie für uns selber sorgen. Wie ganz anders, auch da wieder die rechte Spalte, das Fürsorgende. Denken wir an den barmherzigen Samariter, an viele Vorbilder in der Bibel oder an Philipper 2, Vers 4. Jeder schaue nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das des Anderen, heißt es wortwörtlich dort. Sondern auch auf das des Anderen. Ich freue mich darauf, wenn wir das immer mehr praktizieren können, auch in unserer Mitte. Stellt euch vor, wie das wird. Jeder kümmert sich auch um das des Anderen, versetzt sich in seine Lage und macht sich Sorgen, wie kann ich ihm oder ihr eine Hilfe, ein Segen sein? Und ich weiß schon jetzt, dass niemand von uns zu kurz kommt, weil er immer nur für die anderen sorgt. Nein, er wird selber am reichsten gemacht von unserem Herrn. Dann natürlich auch das typisch Männliche, die Äußerlichkeiten. Die Äußerlichkeiten sind wichtig. Die Muskeln, alles was damit zusammenhält, hängt. Die Fleischeslust, Augenlust, Hochmut des Lebens, nennt es Johannes in seinem ersten Brief. Gutes Beispiel der Simson, aber es gibt sicher noch viele andere Beispiele. Und da im Gegensatz dazu, nicht das Äußere ist entscheidend. Auch nicht die äußere Redegewandtheit übrigens, das Auftreten, das Charisma, das... Nein, denken wir an Paulus, was er den Korinthern gesagt hat. Ich war bei euch nicht mit Redegewandtheit, sondern mit zitternden Knien, aber in der Kraft des Geistes Gottes. Das wünsche ich mir, dass wir in der Kraft des Geistes Gottes auch predigen können und Umgang haben können miteinander. Der innere Mensch, auch im 2. Korintherbrief schreibt er ja davon, dass der äußere immer von Tag zu Tag mehr zerfällt, aber der innere wird auferbaut von Tag zu Tag, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dann zwei weitere ganz spezifische, ganz wichtige natürliche Männereigenschaften. Die Machtgier, machtgierig sein, geltungssüchtig. Das ist ein ganz dicker Punkt für die natürliche Männlichkeit. Geltungssucht und die Machtgier. Auch da haben wir viele Beispiele in der Bibel. Das schreckliche Beispiel von Herodes Agrippa in Apostelgeschichte 12. Bis er sich das Gott verehren ließ, er hat sich selber einen Thron aufgebaut, damit die Leute ihn als Gott verherrlichen. Und am gleichen Tag haben ihn die Würmer zerfressen. Nur weil Gott heute nicht mehr so unmittelbar handelt, sollten wir uns nicht täuschen lassen, dass es nicht der gleiche Gott ist, den wir haben. Und als leuchtendes Beispiel demgegenüber unser Herr selber, wie er sich selbst erniedrigt hat. Er, der allen Grund gehabt hätte, einen Thron sich aufbauen zu lassen und die Menschen ihn anbeten zu lassen. Er hätte allen Grund gehabt. Es wäre völlig gerechtfertigt gewesen. Und es hätte nicht genügend Gold gegeben auf dieser Welt, für diesen Thron zu bauen. Und es wäre immer noch gerechtfertigt gewesen, dass er sich auf so einen Thron setzt und anbeten lässt. Und er wird es eines Tages. Aber nicht da, weil er uns zuerst ein Beispiel geben wollte. Niemand von uns kommt auf einen Thron, der nicht in seinen Fußstapfen zuerst gestanden hat. und sich selbst erniedrigt hat. Wie der Herr alles aufgegeben hat, bereit war, alles zurückzulassen, seine Vorrechte beim Vater und sich selbst zu erniedrigen und gehorsam zu sein im Tun des Willens Gottes bis zum Tode am Kreuz. Das meint der Herr Jesus, wenn er sagt, kommt zu mir her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das meint er mit dem Lernet von mir. Wir müssen nicht von ihm lernen, auf dem Thron zu sitzen, sondern den Weg zu gehen, den er gegangen ist. Und dann auch dieser zweite Punkt noch, der so stark für die Männer typisch ist, das Aufgeblähtsein, stark in sich selber sein. Männer wollen bewundert werden für ihre Stärke, welche Stärke auch immer, ist völlig egal. Aber einfach, dass sie die einzigen waren und die coolsten sind. Und die Besten, aufgebläht bis zum geht nicht mehr. Und dadurch kommt auch diese Qualität oder diese Fertigkeit, mit Schein zu beeindrucken, mit Fassade, mit Äußerlichkeit zu beeindrucken. Ganz anders wieder die rechte Spalte, das Wesen des Herrn Jesus. Über ihn steht: Die Liebe oder eben er in Person bläht sich nicht auf. Wieder 1. Korinther 13. Bläht sich nicht auf. Und wer hätte allen Grund, sich aufzublasen? Zu zeigen, wer er wirklich ist, wenn nicht er, der Herr. Aber er tut genau das nicht. Und dann auch, dass die Uneinsichtigkeit, die daraus folgt, das Selbstrechtfertigende, wenn irgendwie doch mal ein Sprung in dieser Fassade ist, diese Kunst, sich selber zu rechtfertigen, bis zum Letzten. Die Pharisäer, sehr imposante Beispiele dazu. Und auf der anderen Seite das Beispiel von David, seine Einsichtigkeit, seine Bußfertigkeit. David hatte manchen schlechten Punkt, schlechten Weg, den er gegangen ist. Oder sehr, vielleicht nicht manchen, aber einfach sehr schwer sündige Wege, die er gegangen ist. Und trotzdem nennt Gott ihn ein Mann nach seinem Herzen. Genau aus diesem Grund. Er war einsichtig. Und er war bußfertig. Von Herzen. Und er hat wahre Früchte gebracht, die zeigten, dass seine Reue echt ist. Denn nur die Früchte verraten, ob jemand wirklich echt Buße getan hat. Wenn sein Verhalten wirklich ändert. Das ist der einzig klare Beweis. Und wie hat das auf David zugetroffen? Und der wahre weltliche Mann, er braucht keine Hilfe. Er braucht keinen Rat, denn er weiß ja selber alles am besten. Er braucht auch keine Seelsorge. Beispiel dafür ist der Demas. Er braucht es nicht. Er ist schließlich ein Mann. Man muss ihm doch nicht sagen. Er weiß doch selber besser. Wie viele andere Beispiele haben wir vom Gegenteil. Von Menschen, die gern bereit sind, von einem Vorbild zu lernen. Der Titus, der Timotheus und viele andere, die auch im Umfeld von Paulus waren. Und er hat sie ja immer wieder aufgefordert, fordert uns dazu auf. Jagt nach meinem Vorbild. Und das gilt auch heute. Wir haben viele Vorbilder, von denen wir lernen können. Wir haben auch unter uns die Situation, dass wir voneinander lernen können. dass wir nicht in dieser Haltung leben müssen, ich lasse mir nichts sagen. Ich weiß schon, was gut ist für mich. Das ist eine der größten Blockaden im geistlichen Wachstum übrigens, diese Haltung. Man kann diese Haltung schon haben, aber man muss wissen, man kommt keinen Millimeter weiter im geistlichen, in der geistlichen Entwicklung. Denken wir an die Thessalonicher. Wie haben sie gelernt in kurzer Zeit von Paulus? Er hat sich ihnen hingegeben in jeder Beziehung, steht im zweiten Kapitel 1. Thessalonicher. Und sie haben so eifrig von ihm gelernt. Und man hat sofort gemerkt, wie sie sich ihr Leben verändert hat. Die ganze Gegend um sie herum hat es gemerkt, hat ihren Glauben wahrgenommen. Ich freue mich einmal, die Thessalonicher kennenzulernen, die Christen von damals, diese Menschen kennenzulernen. Es gäbe sicher noch viele weitere Punkte. Mein Anliegen ist, dass wir alle uns Gedanken machen zu diesen Punkten. Was sehe ich davon in meinem Leben? Sei es von der linken Spalte oder von der rechten Spalte. Dass wir auch damit vor den Herrn gehen und sagen, Herr Jesus, hilf mir. Ich möchte das oder jenes ablegen. Und ich möchte von deinem Vorbild lernen. Das war jetzt wie die Grundlage, die Theorie, könnten wir auch sagen, die zwar sehr praktisch werden muss, aber jetzt wollen wir wirklich zu der Praxis kommen für uns Männer. Und es ist mir ein tiefes Anliegen, ein Gebetsanliegen, dass wir alle uns verändern lassen. Es ist noch nicht zu spät, sich verändern lassen. Heute kannst du die Entscheidung treffen, dass du dich verändern lassen möchtest, dass du Prioritäten anders setzen möchtest in deinem Leben. Wir wissen nicht, wie lange, dass wir noch die Gelegenheit haben, das ist wahr. Aber es ist noch möglich, dass wir klare Entscheidungen treffen können. Ich habe mir kurz überlegt, wie vielfältig die Herausforderungen und die Lasten der Männer sind. Das wäre jetzt interessant, wir könnten alles Mögliche aufzählen, aber so nur das, was einem als erstes in Sinn kommt. Was bedeutet für dich, für mich, besondere Herausforderung, eine besondere Last? Und das Problem ist ja, dass die meisten Männer heute ächzen und stöhnen unter den Lasten. Die Last der Ehe, ich meine das jetzt auch in Bezug auf Verantwortung, Last, Verantwortung in der Ehe, in der Familie mit den Kindern. Was für eine riesige Last und Verantwortung. Familie, Kinder. Dann das ganz große Kapitel, natürlich der Berufsalltag, rein von der zeitlichen Inanspruchnahme. Welch eine Herausforderung und Last. Für uns Männer, der Berufsalltag. Aber auch die riesengroße Verantwortung der Gemeinde. Vielleicht in der Verwandtschaft. Lasten, Verantwortungen. Du solltest. In unserem sozialen Umfeld. Wo auch immer, in der Nachbarschaft. So könnten wir viele weitere Punkte aufzählen, die auf den Männern lasten, als Verantwortung und als du solltest. Und du tust nicht genug. Oder spreche ich eine andere Sprache? Kennt ihr das nicht? Ich weiß genau, dass wir alle das kennen. Und wir behandeln jetzt das Thema als Mann ein Segen sein für die Gemeinde. sei ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir haben das Beispiel Davids gesehen. Zwei Punkte, die ihn zum Mann Gottes machen. Zum Mann nach dem Herzen Gottes. Die Bußfertigkeit haben wir angesprochen. Aber dann auch der zweite Punkt, der uns Apostelgeschichte 13 ja so herrlich offenbart, wo Gott über ihn sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen, weil er allen meinen Willen tut. Weil er allen oder meinen ganzen Willen tut. Ist das nicht noch einmal eine Last mehr? Eigentlich wäre das, was wir tun sollten. Und ich kann euch sagen, es geht mir auch mit dem Folgenden um die Entlastung von uns Männern. Um die Entlastung. Nicht noch mehr Lasten und Gewicht aufladen. Wir brauchen dringend, liebe Brüder, echte Entlastung. Und die gibt es. Ich weiß, dass es sie gibt. Es hat mit diesem nächsten Kapitel zu tun, eben mit dieser Praxis vom echten biblischen Mannsein, dass wir die richtigen Prioritäten leben als Mann. Nicht, dass wir sie wissen, das nützt nichts. Wir müssen sie leben. Die richtigen Prioritäten in unserem Leben als Männer, als Brüder ausleben. Das ist das Anliegen von Gottes Wort in allererster Linie. Und die richtigen Prioritäten zu leben als Mann, das bedeutet nicht, sich am Schreibtisch geistliches Wissen über dieses Thema anzueignen, sondern es bedeutet konkrete Änderungen vorzunehmen. Konkrete Änderungen im Leben, im Alltag vorzunehmen. Und ich kann euch sagen, was die Hürde ist, was das Hindernis ist dazu, das zu tun. Das Hindernis ist, dass es durchaus im ersten Moment schmerzhaft sein kann. Schmerzhaft. Oder im ersten Moment völlig undenkbar sein kann. Ich kenne das sehr gut. Es gab Situationen, dachte ich, das ist undenkbar. Nein, nein, Herr, das ist unmöglich. Es gibt vieles, was ich mir vorstelle, aber das ganz sicher nicht. Das ist undenkbar. Aber es war sein Weg. Und er hat wie immer völlig recht gehabt. Aber es geht nicht ohne ganz konkrete Änderungen. Und die richtigen Prioritäten zu leben als Mann ist das alles Entscheidende in unserer Zukunft, in deiner, in meiner Zukunft. Es entscheidet über die Ewigkeit des Mannes. Das heißt, über seinen Zustand, über seine Stellung in der Ewigkeit. Das ist nicht ein nebensächliches Thema, kann ich euch sagen. Es entscheidet über die Frucht, die das Leben eines gläubigen Mannes bringen wird. Und gleichzeitig hat es auch sehr große Folgen für sein Umfeld, für das Leben seiner Frau, wenn ein gläubiger Mann die richtigen Prioritäten lebt. Es wird eine dramatische Folge im Leben seiner Frau haben. Seiner Kinder, seiner Gemeinde. Die richtigen Prioritäten zu leben, ist eine Frage der Entscheidungen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Ich muss Entscheidungen treffen in diese Richtung. Und mit Entscheidungen meine ich auch Entscheidungen zu Änderungen. Zu Änderungen. Also die richtigen Entscheidungen fällen und dabei bleiben. Das ist das Geheimnis, die richtigen Prioritäten zu leben. Was sind denn die richtigen Entscheidungen? Das ist ja nicht so schwierig. Ich weiß nicht, was bei euch für Entscheidungen anstehen in nächster Zeit, aber es gibt eindeutig völlig falsche Entscheidungen und es gibt eindeutig richtige Entscheidungen. Und die richtigen Entscheidungen werden immer dem Willen Gottes entsprechen. Es wird nie so sein, dass das eine falsche Entscheidung ist. Eigentlich hätte sie Gottes Willen entsprochen, aber es stellt sich heraus, dass es falsch war. Das wird nie der Fall sein. Und umgekehrt wird es immer der Fall sein. Wenn wir Entscheidungen treffen, die nicht Gottes Willen entsprechen, werden sie immer falsch sein, auch wenn sie nicht sofort sich als das herausstellen. Also es ist eigentlich sehr hoffnungsvoll und gar nicht so schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte mit diesem wichtigen Grundsatz aufhören. Ich hoffe, dass sich das in unseren Köpfen einbrennt, diese Wahrheit, diese geistliche Wahrheit. Und die heißt, nicht Gott ist es, der die gläubigen Männer mit immer mehr Lasten und Bürden belädt, damit sie schlussendlich vollends zusammenbrechen. Glaubst du das? Dass das nicht Gott ist, der uns mit immer mehr Lasten und Bürden belädt? Es kann nicht sein. Denn der Herr Jesus sagt ja schon, denn meine Last, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nicht er ist es, nicht er ist es. Vielleicht schlagen wir Matthäus 11 auf. Zum Schluss noch. Eine Stelle, die natürlich für uns alle gilt, nicht nur für die Männer. Diese Stelle ist sehr zentral für diesen Punkt mit den Lasten, mit der Überlastung, mit den Lasten loswerden, mit zur Ruhe kommen, ganz zentral. Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wie viele von uns haben sich schon nach Ruhe gesehnt für ihre Seelen? Gerade in solchen Zeiten, wo wir fast zusammenbrechen von all diesen möglichen Anforderungen und Lasten. Fast zusammenbrechen. Und hier sagt der Herr, spricht der Herr genau zu dir, wenn du in dieser Lage bist. Komm her zu mir, der du beladen bist. Ich will dich erquicken. Er allein ist es auch, der es kann, der uns wirklich erquicken kann. Aber es gibt Voraussetzungen. Es gibt zum Beispiel die unabdingbare Voraussetzung, dass wir sein Joch auf uns nehmen. Auch wenn das im ersten Moment noch eine Last mehr scheint. Aber es ist das Geheimnis zur Befreiung. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist ein unverwerfbarer Beweis, dass es nicht Gott ist, der uns Männern immer mehr Lasten aufbürdet, bis wir unweigerlich im Burnout landen und zerbrechen müssen. Im Gegenteil. Er ist der, der uns erquicken will. Und auch im 1. Johannes 5 lesen wir ja, dass wir aus Liebe seine Gebote halten sollen. Denn seine Gebote sind schon sehr schwer. Nein, sie sind nicht schwer. Glauben wir das? Glauben wir das? Dass sein Joch sanft ist, seine Last leicht ist und dass seine Gebote nicht schwer sind. Wir tun gut daran, darüber nachzudenken und das von Herzen beginnen zu glauben, dass das stimmt. Aber wir müssen noch einige Punkte dazu dann sagen in den nächsten Abenden darüber. Und mein Gebet ist, wie gesagt, dass es wirklich Spuren hinterlässt hinter uns. Das Wort Gottes muss, es muss Veränderung bringen in uns. Ich wage zu behaupten, Gottes Willen herauszufinden und umzusetzen, ist nicht schwer. Gottes Willen herauszufinden und zu tun, ist nicht schwer. Das stelle ich mal als Behauptung in den Raum. Und so Gott Gnade gibt, wollen wir noch mehr darüber nachdenken. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich dürfen kennen, dass mit dem, der die Worte gesprochen hat, die wir jetzt gerade gelesen haben in Matthäus 11, dass wir dich ganz persönlich dürfen kennen. Und Herr, wir wollen dir von Herzen Dank aussprechen dafür. Von Herzen auch die Liebe aussprechen. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Dich, unser Herr, unser Hirt, der Heiland, wo uns so ruft, wo uns erquickt, wo uns die Ehre gibt, sein Joch zu tragen und jedes andere Joch zurückzuweisen, aber sein Joch zu tragen. Herr, was für eine Ehre. Danke, dass du uns willst, weiter begegnen in deinem Wort, dass du uns willst, weiter die Augen auftun über die geistlichen Wahrheiten, Herr. Dass wir dürfen Männer nach dem Herz Gottes werden, als Brüder, dass wir dürfen viel Frucht wirken für dich, Herr. Dass wir dürfen die Tage, die bei jedem Einzelnen abzählt noch sind, dürfen ausnutzen. Dass wir dürfen sie brauchen, dankbar brauchen, für das Joch zu tragen, eben dieses Joch, Herr. Und bitte dich jetzt schon, dass du uns hilfst, die falschen Joch abzulegen. Und dieses Joch zu nehmen, Herr. Bitte hilf du einem jeden Bruder speziell, auch jeder Schwester, aber speziell den Brüdern, die falschen Joch abzulegen, zu erkennen, zu durchschauen, zu verabscheuen und nicht mehr so von Herzen zu lieben, Herr. Aber dieses Joch zu streben mit aller Kraft. Ich danke dir, dass du kannst Gnade geben. Herr, stärk du es jedes von uns. Bewahr, behüt du. Gib du Zuversicht auf dich, treue Herr. Bewahr du auch vor dem Find, der abreissen will, der ins Negative uns kreisen lässt, der uns will, schwach und nutzlos machen. Herr, bewahr, behüt du. Und hilf doch auch noch einmal, schenk du Begegnungen mit Menschen, die sich auch wirklich einladen lassen für am Sonntag ihre Woche, Herr. Bitte. Öffne du weiter Zugangstüren. Wir danken dir, Herr, für all dein Wirken. Amen.